Guten Abend, Freunde. Ihr dürft euch setzen. Es ist schön, wiederum heute Abend unter diesem Dach zu sein und unter diesen feinen Christenmenschen. Wir erwarten auch heute von Gott, dass er die überschwängliche in reicher Fülle wirkt, mehr als wir erbitten und denken könnten. Wir wissen, dass er eine Realität ist. Wie viele fühlen, dass sie gestern Abend in dem Gottesdienst geheilt wurden? Oh, das ist fein. Heute Abend halten wir Ausschau danach, dass der Rest von euch geheilt wird. Ich denke, dass wir Gebetskarten ausgegeben haben. Billy hat keine neuen Karten ausgegeben, denn gestern Abend hatten wir nicht alle aufrufen können. Und es ist möglich, dass einige von diesen, die gefühlt haben, dass sie vielleicht noch in die Gebetsreihe kommen könnten. Deshalb könnten wir noch ein paar später benutzen für eine Reihe mit der Gabe der Unterscheidung. Es ist nicht die Gabe der Unterscheidung, die durch die geheilt wird, sondern es bewirkt lediglich, dass die Kranken in die Verfassung versetzt werden, die Heilung, die Jesus bereits für sie getan hat, anzunehmen. Seht, das Auflegen von Händen ist etwas sehr Gutes. Denn es ist schriftgemäß, aber es ist nicht die Art der Heiden, um geheilt zu werden. In der Bibel war ein Jude, dessen Tochter zu Tode erkrankt war und dann starb. Und er sagte zu Jesus, meine Tochter liegt krank, da nieder, nahe am Tode, aber komm und lege deine Hände auf. Sie und dann wird sie gesund werden. Aber als der römische Hauptmann kam, aus der einen Heide, weil sein Knecht krank war, sagte er, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sprich nur das Wort. Und das hat das Herz von Jesus bewegt. Er brauchte ihm keine Hände aufzulegen, er wollte nur das Wort hören. Ich mag diese Geschichte, denn dieser Römer hat erkannt, dass er ein Mann von Autorität war. Und wenn er zu einem Mann sagte, tu dieses, so tat er es. Genauso erkannte er die gleiche Autorität in dem des Herrn Jesus. Denn er wusste, wenn er einem Manne, der ihm unterstellt ist, sagt, du gehe hin oder du komm her, so musste er ihm gehorchen. Und er wusste, dass alle Krankheiten und Seuchen dem Herrn Jesus unterstellt waren. Deshalb braucht er nicht kommen, um dem Knecht die Hände aufzulegen, sondern nur das Wort zu sprechen. So wird mein Knecht leben. Jesus verwunderte sich und sagte, ich habe solchen Glauben nicht in Israel gefunden. Ich will deshalb hoffen, dass ich so lange leben kann, dass ich den Tag sehe, bis wir Amerikaner diese Art von Glauben haben. Sprich nur ein Wort, Herr, und mein Knecht wird leben. Oh, das wird ein großer Tag sein. Manchmal, wenn die Salbung so sehr gewaltig ist, dann komme ich nicht dazu, einen Altarruf zu geben. Dann wird jemand der anderen Brüdern, Bruder Sullivan oder irgendeiner der anderen feinen Brüder, wird dafür Sorge tragen. Jemand mag sagen, dass es uns in der Hauptsache nur um göttliche Heilung geht. Göttliche Heilung ist so, wie wenn wir ihr Fischen gehen. Ihr zeigt dem Fisch niemals den Haken, sondern nur den Köder. Und während er nach dem Köder schnappt, empfängt er auch den Haken. So ist es mit göttlicher Heilung. Es bewirkt die Anziehung, denn dadurch wird bewiesen und demonstriert, dass es einen lebendigen Gott gibt, der an euch interessiert ist. Der Ungläubige sieht es, sein Auge erblickt es schnell und er weiß, dass dort ein lebendiger Gott existiert. Und dann ist er bereit, die Erlösung anzunehmen. Gott kann ihn dann unter seine Kontrolle bringen und ihn hineinnehmen. Und das ist, wofür göttliche Heilung ist. Es ist vorwiegend für diese Sache. Die Jungs hier haben die Bänder und die Bücher und so weiter. Und sie haben ein kleines Geschäft für sich selbst, worum sie sich kümmern. Ich selber habe nur diese Bücher und einige von ihnen muss ich kaufen und manche gehören den anderen. Die anderen sind Bücher, die ich von Bruder Lindsay kaufe. Aus meiner Lebensgeschichte. Eines ein Prophet besucht Südafrika. Und ich glaube, drei oder vier von ihnen gehören mir. Wir sind nicht hier für Geld, sondern nur, dass die Botschaft herausgegeben wird. Das ist die Hauptsache. Bringt die Botschaft heraus. Denn wir leben in einer Stunde, die später ist, als wir es denken, als wir es meinen. Es ist am Ende des Zeitalters. Und die Gemeinde ist in einer schrecklichen Verfassung. Und wir versuchen nur, den Sonnenschein unter den Menschen zu verbreiten. Nicht, dass wir darauf aus sind, jemanden zu bekehren zu unserem Glauben, sondern wir versuchen sie dahin zu bringen, dass sie näher mit dem Herrn Jesus leben und ihm glauben. Nicht, um Glieder für eine Gemeinde zu einer anderen Gemeinde zu ziehen, sondern dass mehr Glieder zu der Gemeinde hinzugetan werden. Das ist unser Bemühen. Nun, bevor wir das Wort für die Abendbotschaft öffnen, welche kurz sein wird, denn wir möchten euch nicht lange festhalten, weil viele von außerhalb der Stadt gekommen sind und wieder zurückgehen müssen zur Arbeit. Und wir werden bis Samstagabend warten, um euch lange festzuhalten, denn am Sonntag braucht ihr ja erst zur Morgenandacht bzw. zur Sonntagsschule um 9.30 Uhr da zu sein. Lasst uns nun die Häupter neigen zum Gebet. Herr, wir sind dir überschwänglich dankbar für die Gelegenheit, dass wir kommen durften und unsere Häupter vor dem lebendigen Gott beugen können und wissen, dass wir uns durch deinen heiligen Sohn, dem Herrn Jesus verheißen wurde, dass wir alles empfangen können, worum wir bitten, wenn wir den Vater bitten im Namen des Herrn Jesus, seines Sohnes. Wir haben die Gewissheit, dass wir eine Begegnung mit ihm haben und Gehör vor ihm finden werden, wenn wir im Namen Jesu kommen. Denn er sagt, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das will ich euch tun, euch geben. Und wir sind absolut sicher heute Abend, dass er uns hört und dass wir empfangen, worum wir gebeten haben. Denn wir fühlen, dass unser Bitten im Willen Gottes ist. Denn er sagte an einer anderen Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet nicht, weil ihr nicht glaubt. Herr, der Grund, warum wir hierher kommen, ist, weil wir glauben. Und wir glauben, dass du antworten wirst, denn unsere Gebete sind nicht nur von Menschen gehört, sondern wir glauben, dass auch du hörst. Und wir sind sicher, dass du uns antworten wirst, denn du hast es verheißen. Wir möchten nur deinen Willen bitten, dass er geschehe. Herr, lass es so sein heute Abend, dass jeder Sünder, der hier ist, der dich noch nicht als Erlöser kennt, möge dieses der Abend sein, wo etwas geschieht oder gesagt wird, dass er dich als Erlöser annehmen möge. Mögen diejenigen, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben, die heute Abend danach verlangen und darauf warten, dass die Stunde kommt, wo es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt und das Verlangen ihrer Herzen ihnen gegeben wird. O Herr, möge der Heilige Geist heute Abend jedes Herz erfüllen. Möchte eine solche Kundgebung des Geistes Gottes sein, dass ihre Seelen überwältigt werden, bis alle Zweifel und der Aberglaube von ihnen genommen werde und der Heilige Geist in ihr Leben kommt und sie in das Reich Gottes hinein versiegelt werden. Herr, gewähre heute Abend, dass nicht eine kranke Person in unserer Mitte übrig bleibt, nachdem der Gottesdienst beendet ist. Möge jeder Einzelne geheilt sein. Wir möchten auch derjenigen, die nicht vergessen, die in den Krankenhäusern oder eingesperrt in Gefängnissen sitzen und deiner Barmherzigkeit besonders benötigen. Sei mit ihnen, o Herr. Und wenn wir heute Abend fortgehen, mögen wir sagen, wie die Jünger, dass wir heute befremdende oder besondere Dinge gesehen haben und mögen unsere Herzen in uns brennen, während wir nach Hause gehen. Wir verlassen uns auf dich, unseren Erlöser, dass du diese Dinge gemäß deiner Verheißung gewährst. Und deine Verheißung ist immer dein Wille. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Wenn ihr heute Abend aufschlagen möchtet in den Heiligen Schriften, im ersten Buch der Korinther, dem 11. Kapitel, möchten wir einen Teil lesen. mit dem 23. Vers. Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig ist, unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Nun möchte ich meinen Text aus dem 29. Vers lesen. Denn er, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn, denn er, der isst und trinkt unwürdig, isst und trinkt nicht sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Ich habe geweint über dieser Bibel und sie hat ein paar ausgebleichte Stellen, nicht den Leib des Herrn unterscheiden. Nun, mein Thema ist heute Abend: Unterscheiden, den Leib des Herrn unterscheiden. Nun, unsere ewige Bestimmung wird nicht bestimmt dadurch, was wir sehen und was wir hören, sondern es wird dadurch bestätigt, was für eine Unterscheidung wir haben über die Dinge, die wir sehen oder die wir hören. Paulus sprach nicht mit ihnen, oder weil sie das Abendmahl nahmen. Das war nämlich richtig. Aber ihre Unterscheidung war verkehrt. Denn es ist ein Gebot des Herrn, das Abendmahl zu nehmen. Aber es unwürdig zu nehmen, bedeutet den Leib des Herrn nicht zu unterscheiden. Da liegt das Verkehrte. Diese Christen nahmen das Abendmahl, lebten aber ihr Leben nicht danach. Christentum ist eine Erfahrung und ein Leben. Diese Christen lebten die Art des Lebens, wie sie wollten, und gaben dadurch ein schlechtes Beispiel ihres Bekenntnisses. Und Paulus sagte: Deshalb sind viele krank und schwach unter euch, und viele sind schon entschlafen. Sie sind tot. Das bedeutet, dass sie tot sind, weil sie den Leib des Herrn nicht unterschieden haben. Wir, die wir uns selbst Christen nennen, wir haben kein Recht, das Abendmahl einzunehmen, es sei denn, wir leben ein untadeliges Leben vor der Welt. Wir haben kein Recht. Das Abendmahl ist für diejenigen, die als rechtes Vorbild des Christentums leben. Das Schlimmste, was es in der Welt gibt, ist eine Person, die versucht, etwas nachzuahmen. Davon gibt es heute zu viel in der Welt. Nicht nur sind wir in dieser Zeit der gleichen Vergehen schuldig geworden, dass Paulus den Korinthern, aufgrund dessen Paulus die Gemeinde in Korinth tadelte, sondern wir versuchen auch etwas zu tun, was der Herr geboten hat, ohne den Leib des Herrn zu unterscheiden. Der Leib des Herrn besteht aus den wahrhaft Gläubigen. Doch heute tun wir Dinge, ohne überhaupt irgendetwas des Wortes Gottes zu unterscheiden. Wir sollten eine Unterscheidung über alle Dinge haben, die wir tun. Und diese muss am Wort Gottes gemessen werden. Alles, was Christen tun oder sagen, muss am Worte Gottes gemessen werden. In dieser Zeit haben Menschen einen großen Teil abgeändert. Und manchmal verlassen sie sich mehr auf das, was eine Gemeinde sagt, als auf das, was das Wort sagt. Dadurch glauben sie, dass die Gemeinde ein größeres Recht hat, unseren Geschmack zu bestimmen, als Gottes Wort. Zum Beispiel folgendes: Wenn die Gemeinde sagt, die Tage der Wunder sind vorbei, und viele Menschen werden dieses glauben, denn sie denken, dass die Gemeinde mehr darüber weiß als der Heilige Geist, der das Wort geschrieben hat. Deshalb sind wir nicht imstande, die Dinge Gottes zu unterscheiden. Jesus sagte einmal, es sei denn, dass ein Mensch vom Neuem geboren sei, kann er das Königreich Gottes nicht sehen oder es verstehen. Mit anderen Worten, ihr könnt die Dinge des Reiches Gottes nicht unterscheiden, es sei denn, ihr seid, bis ihr wiedergeboren seid. Menschen, die kommen und uns sagen, dass diejenigen, die Taufe des Heiligen Geistes empfangen haben, dass sie Fanatiker sind oder sie mit einem ungöttlichen Namen, den der Teufel der Gemeinde anhängen will, beschreiben und sie als heilige Roller nennen, zu zeichnen. Ich habe in der ganzen Welt gepredigt und ich habe bis jetzt noch keinen heiligen Roller gesehen. Das ist ein Name, den der Teufel der Gemeinde des lebendigen Gottes angehängt hat. Sehr oft haben die Menschen nicht die rechte Unterscheidung und sie fürchten sich davor. Wisst ihr nicht, dass unser Herr öffentlich abgelehnt und als von Sinnen bezeichnet wurde? Die Pharisäer und die hohe Kirche sagten, der Mensch ist von Sinnen, er hat einen Teufel und er ist irre. Und das Wort irre meint, dass er verrückt ist. Und wenn sie ihn so für ihn verrückt nannten, wie viel mehr werden sie seine Jünger so nennen? Paulus sagte zu Agrippa, in der Weise, die ihr als Ehrlehre bezeichnet, diene ich dem Gott, unser Väter. Ich bin so froh, dass ich heute Abend mit Paulus die Hand geben kann, in der Weise, die man Fanatismus heute nennt, in der modernen Gemeinde, so diene ich Gott. Sie nannten die Gläubigen Irrlehrer, weil sie nicht in rechter Weise den Leib des Herrn unterschieden. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Auch heute Abend wird die Gemeinde als verrückt bezeichnet, weil die Menschen keine Unterscheidung haben. Wenn ein Mensch wiedergeboren ist und ihr mir sagt, dass ihr wiedergeboren seid und wenn ihr nicht glaubt, dass göttliche Heilung eine Verheißung Gottes ist, und ebenfalls nicht glaubt, dass die Taufe des Heiligen Geistes für das Volk ist, für das Volk ist, dann muss ich euch sagen, dass eure Geburt durch einen verkehrten Geist gewirkt wurde. Denn der Heilige Geist sagte, dass diese Verheißung euch und euren Kindern und alle denen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Ihr habt es nur durch eine intellektuelle Vorstellung angenommen. Menschen nehmen das Wort eines anderen dafür und haben keine Unterscheidung. Sie können zwischen richtig und verkehrt nicht unterscheiden. Ich sehe in dieser Zeit, wir haben so viele intellektuelle Riesen, nicht wir, Aber viele, das Volk Gottes hatte niemals große Intellektuelle. Die Bibel sagt, dass die Kinder dieser Welt weiser sind als die Kinder der Dunkelheit dieser Welt, klüger sind als die Kinder des Lichts. Gott hat sein Volk mit Schafen verglichen. Sie sind nicht klug und intelligent. Er hält sie in der Weise, so dass er sie leiten kann. Wenn ihr versucht, euren eigenen Verstand zu gebrauchen, dann sperrt ihr Gott sofort hinaus. Söhne Gottes werden durch seinen Geist geleitet. Söhne Gottes werden durch den Geist Gottes geleitet. Doch es ist eine große intellektuelle Zeit, in der wir leben. Hier vor einigen Monaten, ihr habt es in der Zeitung gelesen, dort in New York, hatten sie eine Gerichtsverhandlung und zwei kleine Prediger, die vor einiger Zeit vom Herrn sich geleitet fühlten. Geringe Männer so wie ich, die kaum ihr ABC kennen, die kaum das ABC kennen. Und er hatte sie geführt und sie kauften ein gewisses Gebäude und dort predigten sie das Evangelium ihren gefallenen Brüdern. Dann kam eine große Firma, um das zu kaufen. Alle anderen gaben nach. Aber diese kleinen Prediger, sie hatten eine Offenbarung, dass der Herr wollte, dass sie dort blieben. So haben sie ihr Eigentum festgehalten und die Autoritäten haben sie ins Gericht gestellt. Und sie haben einen der größten intellektuellen Riesen, den Rechtsanwalt Greenwald. Und er bewirkte, dass diese beiden Prediger sich so ihrer selbst schämten. Er hat seine Worte so korrekt wählen können, gemäß seiner Bildung und in solch einer Weise, dass diese beiden nicht wussten, wie sie ihm antworten sollten. Denn er war ein intellektueller Riese, einer der besten Rechtsanwälte in New York. Und sie haben diese beiden in eine solche Verwirrung hineingebracht, dass sie nicht wussten, was zu sagen. Schlussendlich fasste er zusammen und sagte, was habt ihr nun selbst zu sagen? Und einer dieser kleinen Prediger stand auf, hielt die Hand des anderen fest und sagte, Herr, das Einzige, was wir wissen, dass der Herr uns gesagt hat, das Gebäude zu übernehmen. Und Rechtsanwalt Greenwald sagte, hört damit auf hier. Wir wollen nicht, dass der Herr diese Sache was damit zu tun hat. Ungefähr zwei Wochen später ist ein Flugzeug, das versuchte, unter einer Brücke durchzukommen. Und es ist in die eisigen Wasser hineingefallen. Und hier starb der Rechtsanwalt Greenwald. Und er lag dort in dem Wasser und kämpfte noch, als er starb. Ich frage mich, ob er Gott in dieser Situation dabei haben wollte. Was war die Ursache? Er hatte den Leib des Herrn nicht unterschieden. Denn diese beiden Prediger waren gesalbt durch den Heiligen Geist und hatten den Willen Gottes erkannt. Wir brauchen nicht intellektuelle Riesen zu sein. Wir brauchen nur demütige Diener des Herrn zu sein, die den Leib des Herrn unterscheiden. Mit aller Klugheit und aller Gewandtheit und aller Bildung. Ihr wisst, die Bibel sagt, es ist besser für dich, dass ein Mühlstein an deinen Hals gehängt wird und du mehr ertränkt wirst, da es am tiefsten ist, als dass du einem meiner geringsten Anstoß gibst. Ich nehme an, er hatte noch genügend Zeit nachzudenken und den Herrn anzurufen, aber er hat den Leib des Herrn nicht unterschieden. Manchmal frage ich mich, ob wir intellektuelle Amerikaner genug Unterscheidung haben, um zu beurteilen, was richtig und verkehrt ist. Besonders die Jugendgerichte beweisen, dass wir keine richtige Unterscheidung zwischen richtig und verkehrt für unsere Kinder haben. Und sie scheinen eine gute psychologische Antwort bereit zu haben. Zum Beispiel wie diese. Wenn der kleine Junge zu seinem Papa kommt und mit seinen Füßen auf den Boden stampft und den Kopf schüttelt und schreit, Papa, es ist mir egal, was du sagst, ich möchte einen Hot Rod. Das ist typisch amerikanisch. Und der Vater sagt, in Ordnung, Junge, ich werde ihn dir kaufen. Ihr könnt diesem Vater sagen, warum hast du das getan? Und er würde sagen, oh, ich liebe ihn.
Remember, Dad,
denk daran, Papa, der Junge wird einmal aufwachsen zu einem Mann und er wird heiraten und selbst eine Familie haben. Gott helfe der Frau, die mit einem solchen Jungen leben muss, der in solcher Weise erzogen wurde, dass er alles bekam, was er wollte. Sie können das Rechte vom Verkehrten nicht unterscheiden. Das ist keine Liebe, das ist reine Dummheit. Die Bibel hat recht. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Die kleine Fanny kommt zur Mutter und sie möchte zur Rock'n'Roll-Veranstaltung. Die Mutter verbietet es ihr. Dann heißt es, Mutter, aber du, wie kannst du nur so grausam zu mir sein? Natürlich, du liebst Fanny und dann lässt du sie gehen. Sie wird dann unter diese Menge der Sträuche geraten und all den Unsinn tun. Und dann wird sie ihre Lippen bemalen und sagen, da ist nichts Schlimmes dabei, und euch obendrein belügen. Gott möge dem Mann Gnade schenken, der ein solches Ding heiratet und zur Frau nimmt. Unterscheidet doch das Rechte vom Verkehrten. Doch wir können nicht einmal unterscheiden, was uns betrifft. Manchmal frage ich mich, ob wir überhaupt für unseren eigenen Leiber das Rechte und Verkehrte unterscheiden können, insbesondere den Leib des Herrn. Doch wir können selbst für unseren eigenen Leib nicht das Rechte und Verkehrte unterscheiden. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr arbeiten die Wissenschaftler in ihren Laboratorien. Man entwirft große Plakate und Inserate und warnt die Menschen vor Krebs. Ungefähr 270.000 Amerikaner werden in diesem Jahr infolge des Rauchens sterben. Und doch raucht ihr weiter. Wir haben noch nicht einmal die Unterscheidung für unsere eigenen Leiber, geschweige denn die Unterscheidung des Heiligen Geistes über den Leib des Herrn. Habt ihr den Artikel gelesen, dass die Wissenschaft aufgrund der eigenen Untersuchung erstellt hat? Er sagte darin, dass Zigaretten nicht nur Krebs verursachen, sondern ihr seid auch 50% anfälliger für alle anderen Krankheiten. Und ihr raucht einfach weiter. Und vor einiger Zeit begegnete mir eine Frau, nachdem ich sehr scharf gegen das, so schwer, scharf wie ich konnte, gegen das Rauchen gesprochen hatte. Sie war Raucher, war ein Gewohnheitsraucher. Und sie hat eine Notiz in meine Tasche gesteckt und gesagt, lies das, wenn du nach Hause kommst. Sie sagte, besten Dank, ich werde es jetzt lesen. Nahm es heraus und fing es an zu lesen. Sie sagte, es ist nicht höflich von einem Prediger, dass er auf dem Podium gegen Rauchen spricht. Damit hast du nichts zu tun. Ich antwortete, es ist meine Pflicht, gegen alles, was verkehrt ist, zu sprechen. Gott helfe einem Prediger, der nicht genug Unterscheidung für das Rechte hat, über alles, was verkehrt ist. Ein Prediger, der die Not des Volkes nicht unterscheiden kann, durch den Heiligen Geist. Gott sagte, dass unsere Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes seien. Wer diesen Tempel verdirbt, den wird Gott verdirbt, dann werde ich ihn zerstören. Wir sollten dagegen predigen. Das Schlimmste ist nur, wir haben zu viele Prediger, die selbst rauchen. Das ist der Grund. Und deswegen fürchten sich in ihrer Versammlung etwas darüber zu sagen, denn sie wissen, dass sie selbst auch schuldig sind. Richtig unterscheiden, richtig teilen. Wenn man Whisky oder sonstigen Alkohol trinkt, dann sagen sie, wieso, das ist doch harmlos. In euren Fernsehapparaten, an jeder Aushängetafel, in euren Tageszeitungen werden dort große Bierdosen gezeigt mit feinen jungen Frauen, die es trinken. Sie zeigen euch nur den Anfang des Trinkens. Schaut sie euch nur ein wenig später an. Es füllt und vergiftet ihre Sinne mit Gift. Und das Irrewerden nimmt schrecklich zu. Es bewirkt Unmoral unter den Jugendlichen. Sogar in vielen Kirchen von heute predigt und praktiziert man in vielen von ihnen, wie ihr anständig trinken könnt. Ihr wisst, dass es die Wahrheit ist. Auch zu Hause werden Jugendliche damit vertraut gemacht. Lasst die Kinder trinken, sie werden sowieso trinken. Lehrt sie nur mäßig zu trinken. Die Bibel verurteilt es.
Es ist nicht recht. Gott helfe einem Mann oder einer Gemeinde, die nicht mehr Unterscheidung hat, die nicht das Rechte vom Verkehrten unterscheiden kann. Oh, es ist ein furchtbarer Tag, an dem wir leben. Den Leib des Herrn unterscheiden. In unseren Gemeinden und unter denen, die zur Gemeinde gehen, ist in heutiger Zeit eine Schande, wie die Frauen sich auch benehmen. Viele von ihnen tragen unmoralische Kleidung. Diese kurzen Shorts. Es ist so sündig. Eine Dame sagte mir, viele sagten mir, Billy, du solltest lieber aufhören, darüber zu sprechen. Nein, Herr, niemals. Und wenn ich zu Postfehlen predigen muss, dann werde ich auch Ihnen die Wahrheit sagen. Es ist verkehrt und sündig. Eine Dame sagte zu mir, ich trage keine engen Shorts, sondern lange Hosen. Ich sagte, das ist noch schlimmer. Denn die Bibel sagt, es ist ein Groll vor Gott, wenn eine Frau Männerkleidung trägt. Auch das ist die Wahrheit. Und das Alibi ist, dass sie haben, dass es heute keine vernünftige Kleidung mehr gibt. Aber es werden immer noch Nähmaschinen gebaut und Stoffe verkauft. Eine Frau, die sich in solcher Weise kleidet, wird schuldig befunden des Ehebruchs am Tage des Gerichts. Du magst so rein wie eine Lilie deinem Mann und deinem Freunde gegenüber sein. Doch Jesus sagte, wer immer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, hat in seinem Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. Du magst in der Tat nichts Verkehrtes eigentlich getan haben, doch wenn du dich auf diese Weise kleidest, hast du dich dem Mann so dargestellt, dass er sich wegen Ehebruch verantworten muss und du bist es, die schuldig dessen ist. Doch die Gemeinde gestattet all dieses. Sie unterscheiden den Leib des Herrn nicht. Wie traurig. Sie schneiden ihr Haar kurz. Die Bibel sagt, eine Frau, die ihr Haar schneidet, ist dem Mann nicht untertan, sondern ehrt das Haupt und der Mann hat das Recht, sie zu entlassen. Es sagt, sie entehrt ihr Haupt nach dem Worte des Herrn und der Mann ist das Haupt der Frau. Ich weiß, das ist rau, doch wir benötigen die Unterscheidung. Wir benötigen die Unterscheidung durch das Wort. Das Wort ist richtig. Nimm das Wort. Gottes Wort hat immer recht. Wir können nicht danach unterscheiden, was die Menschen denken oder was die Intellektuellen sagen oder was die Psychologen erzählen. Wir müssen nach dem gehen, was Gott sagt. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ergeht. Doch weil man den Leib des Herrn nicht unterscheidet, sind viele krank und schwach. Und viele sind entschlafen, tot, geistlich tot. Die letzte Plage, die Ägypten traf, war der Tod. Und die letzte Plage, welche die Gemeinde traf, ist geistlicher Tod. Was wir heute benötigen, ist ein geistliches Erwachen. Ein geistliches Erwachen zur rechten Unterscheidung. Diese Menschen mögen aus guter Absicht etwas getan haben. So wie der Mann im Süden. Der Arzt, der vor einigen Tagen eine Säure aushändigte, wodurch jemand getötet wurde. Seine Absicht war gut. Er dachte, er tat das Rechte, aber er hatte eine dürftige Unterscheidung. Er hat seine Medizin nicht unterscheiden können. Wie das kleine Mädchen, das die Straße runtergeht und ein kleines Kätzchen fand, das ganz nass war. Und er war halb erfroren. Und sie nahm es mit nach Hause, öffnete die Backofentür und tat das Kätzchen hinein, damit es warm würde. Ihr Vorhaben war sehr gut, aber ihre Unterscheidung war schwach. Wir werden auch das Kätzchen backen, das sage ich im Vergleich zu unserer intellektuellen Unterscheidung. Die Kommunisten sind über uns gekommen. Die Welt ist über uns gekommen. Unsere Gemeinden sind zerbrochen. Die Menschen trennen sich selbst und haben sich getrennt, weil sie angeblich nicht am Glauben festhalten. Es gab Haarspaltereien über kleine, unscheinbare Lehren. Wir sollten jedoch zusammenkommen, Arm in Arm, Herz in Herz und beten und fasten und Gott anrufen, bis er den Heiligen Geist sendet, damit wir geistliche Unterscheidung empfangen. Die Stunde der Endzeit ist gekommen. Wir sind im Schatten der Wiederkunft des Herrn. Doch die Gemeinde unterscheidet das nicht. Wir leben in einer späteren Stunde, als ihr es meint. Wir sind in der Endzeit jetzt, im Schatten des Kommens des Herrn. Und die Gemeinde kann es nicht unterscheiden. Wir leben in einer späteren Stunde, als ihr es meint. Wenn Paulus aufstehen könnte von den Toten heute Abend und in Middletown sein würde, dann spricht von einem brennenden Feuer. Sie hätten ihn im Gefängnis, ehe der Tag anbrechen würde, als ein Mann, der von Sinnen ist oder wild geworden. Denn wenn er erfüllt mit dem Heiligen Geist die Dinge sieht, wie sie ihren Lauf nehmen, und er wüsste, dass die Zeit nahe gerückt ist, es würde eine Erweckung hervorbrechen. Aber sie müssten ins Gefängnis kommen, um ihn zu hören, nicht wahr? Das stimmt. Nun, Jesus sagte, und die Bibel spricht davon, dass in den letzten Tagen, gerade vor dem Kommen des Herrn, große Zeichen und Wunder auf Erden geschehen werden. Und ihr wisst, dass die Gemeinde so tot ist in ihrer Theologie und all ihrer Art von Ausbildung und Training und Bildungsprogrammen, bis sie gar nichts mehr unterscheiden können. Hat nicht Jesus zu der Gemeinde in seiner Zeit gesagt, ihr könnt die Gestalt des Himmels wohl unterscheiden, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht unterscheiden? Denn wenn ihr mich erkannt hättet, dann würdet ihr auch meinen Tag erkennen. Die Stunde der Befreiung der Gemeinde ist gekommen, doch sie können es nicht unterscheiden. Wir sind so lahm. Etwas ist verkehrt. Ich spreche von der gesamten Gemeinde, von allen, die sich selbst Christen nennen. Gott kann anfangen zu bewegen, geistige Dinge geschehen, Menschen werden gerettet, mit dem Heiligen Geist erfüllt, doch Tausende, die sich Christen nennen, ziehen sich davon zurück und sagen, oh, das sind die heiligen Roller. Ihr habt einfach keine geistliche Unterscheidung, denn alles, was der Heilige Geist tut, ist schon in der Bibel geschrieben. Beurteilt alle Dinge nach den Schriften. So erkennen wir, ob unsere Unterscheidung richtig ist. Wenn die Bibel sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und Ewigkeit, dann glaube ich es. Wenn die Bibel, beziehungsweise Jesus sagt, die Werke, die ich getan habe, werde ich auch tun, dann glaube ich es. Und wenn die Bibel sagt, dass der Heilige Geist für alle ist, in jeder Generation, so viele der Herr unser Gott berufen wird, dann glaube ich nicht, dass der ein Händedruck diesen Platz ausfüllen kann, sondern ich glaube, es ist der Heilige Geist, der damals fiel, wodurch dieselben Zeichen und Wunder geschehen. Das beste Zeugnis, das wir haben, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, ist, wenn unser Geist mit dem Wort übereinstimmt. Wenn wir uns Christen nennen und sagen, dass wir mit dem Geist erfüllt sind und wir sehen, dass die Taufe des Heiligen Geistes über uns ausgegossen ist, wie über alle Gläubigen allen Zeitaltern, und wenn der Geist uns sagen würde, es ist für ein anderes Zeitalter, dann sind wir verkehrt. Wenn die Bibel sagt, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, wenn unser Geist sagen würde, nein, er ist tot, er ist dahingegangen, dann ist etwas verkehrt. Jesus sagte, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun, denn siehe, ich bin mit euch, sogar in euch bis zum Ende der Welt. Und wenn mein Geist sich davon zurückzieht, dann haben wir den Heiligen, wenn unser Geist sich davon zurückzieht, haben wir den Heiligen Geist nicht, denn der Heilige Geist würde sagen, Amen zu jedem Wort, denn er hat es geschrieben. Unsere intellektuelle Erkenntnis wird uns vom Wort wegziehen, aber der Heilige Geist wird Amen zu seinem eigenen Wort sagen, sicherlich. Und er, der sucht und Ausschau nach ihm hält, versucht, jemanden zu finden, in dem er sich entfalten kann. Er sehnt sich danach, jemanden zu finden. Denkt nicht, dass ihr seine Güte ausschöpfen könnt. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein kleiner Fisch in der Mitte des Pazifischen Ozeans Angst haben müsste und sagen, ich werde lieber sparsam von dem Wasser trinken, damit es nicht alle wird? Das wäre genauso töricht, als zu denken, dass ihr die Güte Gottes ausschöpfen könnt. Bittet überschwänglich, damit eure Freude vollkommen wird. Glaubt Gott in allem, was er verheißen hat. Es gehört euch. Die Propheten des Alten Testamentes, Daniel oder einer der anderen, sagte, dass in den letzten Tagen das Volk, das seinen Gott kennt, große Taten vollführen wird. Das ist seine Verheißung. Wenn ein Intellektueller auf diese Taten sieht, wird er sagen, oh, das ist Psychologie, das ist der geistige Telepathie, das Werk des Teufels. Doch der Heilige Geist wird zur Antwort geben, Amen, das ist die Wahrheit, rechte Unterscheidung. Es wurde verheißen. Jesus hat es verheißen. Jesus sagte, die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Noch größer als diese, denn ich gehe zu meinem Vater. Paulus hat vorausgesagt, dass durch den Heiligen Geist, dass in den letzten Tagen die Gemeinde abfallen würde. Millionen von ihnen. Es wird ein Abfall kommen, denn die Menschen werden hochmütig, dünkelhaft sein und das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden sich gegen die Wahrheit auflehnen, falsche Beschuldigungen vorbringen. und werden die, die ablehnen, die gut sind. Sie haben keine rechte Unterscheidung, sagen, das sind die Kommunisten. Nein, das sind die sogenannten Christen. Beachtet den letzten Vers. Nächsten Vers, sie haben die Form der Gottseligkeit, aber verleugnen die innewohnende Kraft. Keine geistliche Unterscheidung. Wenn ihr geistliche Unterscheidung habt und der Heilige Geist auf euch ruht, dann habt ihr geistliche Unterscheidung. Dann sagt es Amen zu jeder Verheißung Gottes. Paulus sagte, dass solche Tage kommen werden. Wir haben sie jetzt. Es ist über uns gekommen. Und wir schauen und sehen es. Wir hören es von überall. Und was tun wir? Es müsste uns zusammenbringen. Die Bibel sagt, dass wir unsere Versammlung nicht versäumen sollen. Umso mehr, wenn wir den Tag herannahen sehen. Es müsste eine Erweckung nach der anderen sein, damit das Feuer Gottes und die Herrlichkeit in jeder Gemeinde und an jedem Ort offenbar wird. Ein großes Zusammenkommen, wo alle Gemeinden mit einem Herzen, einer Übereinstimmung sich versammeln und ihr von Menschen gemachte Theologie vergessen und zu Gott rufen um geistliche Kraft und geistliche Unterscheidung. Das ist, was wir in dieser Stunde benötigen. Ich mag dies noch sagen, dass Jesus einen Tag gegeben hat, wo wir die Endzeit erkennen, um die Endzeit zu erkennen. Jesus sagte, wie es war in den Tagen Lots, so wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommen wird. Nun, unterscheidet euer Geist dies in rechter Weise, wie es war in den Tagen Lots. Vergesst nicht, Lots Zeit ist ein Typ auf Amerika. Es ist schon bewiesen. Was war die Sünde Sodoms? Es war Perversität. Und in diesem Land Amerika haben sich die Frauen selbst so degradiert, dass die natürlichen Kräfte der Männer pervers werden. Vor einigen Wochen war ich in Los Angeles bei den christlichen Geschäftsleuten und ich fand dort eine Zeitung genommen und fand die Analyse, wo sie sagten, dass die Perversität und Homosexualität um 20% im letzten Jahr gestiegen war. Jesus sagte, wie es war in den Tagen Sodoms. Trotz der Polizei sind die Totschläger überall unterwegs und das Leben junger Männer wird ruiniert, indem sie zusammenleben wie Mann und Frau. Frauen leben in gleicher Weise. Pervertiert. Ihre Sinne sind voller Schmutz, denn sie haben kein geistliches Unterscheidungsvermögen. All dieses ist eine Lust und ein Schmutz. Und doch können sie sich nicht zufriedenstellen. Sie heiraten gar nicht mehr. Sie gehen nur miteinander aus. Sie sind verdreht. Jesus hat gesagt, dass es so in den letzten Tagen sein würde. Und hier ist es. Ihr denkt auch daran, dass in den Tagen Sodoms und damit stimmen alle Prediger und Bibelkundigen überein, Dr. Scofield, viele andere, die meisten Lehrer, Charles Fuller und so weiter, die große Gelehrsamkeit haben, dass Abraham die geistliche Gemeinde repräsentierte. Lot dagegen repräsentierte die natürliche Gemeinde. Er befand sich in Sodom, umgeben von Sünde, obwohl er Gerechtigkeit in sich hatte. Doch vermischte sich mit ihnen. Und denkt daran, da waren zwei geistlich verständige Prediger, die dorthin gingen, um Sodom zu predigen. Sie taten keine Wunder, sondern schlugen sie nur mit Blindheit. Und die Predigt des Kreuzes blendet den Ungläubigen. Und das haben die großen Versammlungen von Billy Graham und den anderen getan. Es hat sie noch schlimmer gemacht. Als Billy Graham vor einigen Wochen, ihr habt es gehört, dass während er in England war, musste er seine Frau aus dem Park herausnehmen, wo er dort die große Erweckungsversammlung hatte, denn die Männer und Frauen haben öffentlich den Sexualakt vor dem Publikum ausgeführt. Bringt es etwas Gutes? Nicht für die Intellektuellen. Es wird den Zorn Gottes mit Feuer vom Himmel herunterrufen, um einen Umschwung in der Welt zu bewirken. Die Menschen schauen aus nach etwas Großem, das kommen soll. Ihr seid bereits am Ende dessen angekommen. Das letzte Zeichen ist der Gemeinde aus den Heiden gegeben worden. Die Juden werden es erst haben, nachdem die Gemeinde entrückt sind. Wir sind am Ende des Heidenzeitalters. Ausschließend darf ich sagen, habt ihr beobachtet, welch eine Person zurückblieb, um mit Abraham, der geistlichen Gemeinde, zu sprechen? Er saß mit seinem Rücken dem Zelt zugewandt als ein Fremdling und sagte, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, sie ist im Zelt. Darauf antwortete er, übers Jahr um diese Zeit werde ich dich wieder zu dir kommen, um meine Verheißung dir gegenüber zu erfüllen. Und Sarah lachte in sich hinein. Der Engel aber sagte, warum hat sie gelacht? Jesus sagte, wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes, wenn er kommt. Nun versteht ihr es? Versteht ihr jetzt, warum ein Predigtdienst wie dieser nur zu den Leuten des vollen Evangeliums kommen kann? Seht ihr, wohin es gekommen ist? Ich wurde großgezogen in einer Baptistengemeinde und ich wurde in der Missionaren-Baptistengemeinde als Prediger ordiniert. Doch als etwas mein Herz traf, hatte ich genug Unterscheidung, dass dieses das Wort Gottes war. Gott hat es kundgetan. Sie sagten mir, du wirst ein heiliger Roller werden, Billy. Niemand will solches Zeug anhören. Ich antwortete, wenn Gott mich sendet, so wird er gemäß seiner Schrift jemanden haben, der zuhört, nicht wahr? Lasst uns den Leib des Herrn unterscheiden und die Zeit unterscheiden, in der wir leben. Wir werden geistlich sterben, wenn uns das nicht gelingt. Wenn das alles wahr ist, dann ist der Heilige Geist mit uns. Dann sehen wir, haben wir das letzte Zeichen des Herrn gerade vor seiner Wiederkunft. Und denkt daran, das geschah, bevor Ehe Sodom verbrannt wurde. Nur Stunden, bevor das Feuer fiel. Ich glaube, bevor es verbrennt. Ich glaube heute, viele haben gehört, was Khrushchev den Amerikanern sagte. Ihr habt es in der Tageszeitung gelesen. Hier ist seine Erklärung. Wenn ihr natürlich Unterscheidung habt, werdet ihr das ergreifen. Er sagte, wenn es einen Gott gibt, dann wird er den Tempel reinigen von euch kapitalistischen Geldwechslern. Ihr seht doch, was das bedeutet, nicht wahr? Und er hat recht. Ein Heide. Ein Teufel, ein Nachahmer dieser Art muss diese Drohung aus, spricht diese Drohung aus. Und doch schlafen sie, sündigen, trinken weiter. Sie ignorieren es einfach, denn sie haben keine geistliche Unterscheidung des Leibes des Herrn. Welch ein Tag, in dem wir leben. Brüder und Schwestern, zu euch meinen Geliebten. Ich versuche nicht Partei zu ergreifen, ich sage euch nur die Wahrheit. Ich bin nur verantwortlich für die Bibel. Und ich sage euch, wenn ihr mir als seinem Propheten und seinem Knecht glaubt, dann glaubet, dass ich euch die Wahrheit sage. Das Ende ist nahe. Wie nahe, weiß ich nicht. Und niemand weiß es. Aber wir wissen, dass wir im Schatten seines Kommens leben. Könnt ihr diese Drohung nicht sehen? Wir begreifen, was sie vorhaben. Die Nationen versuchen, sich über alles hinwegzusetzen. Ihr könnt es nicht tun. Wenn ihr dieses tut, dann habt ihr euch selbst der göttlich geistigen Unterscheidung Gottes beraubt und die Handschrift an der Wand ist nicht zu sehen. Wir wissen, dass sie das versucht, nicht euch durch Witze erzählen, durch Hollywood, durch Fernsehen und all diese Dinge darüber hinwegzusetzen, sondern werdet wahrhaft wiedergeborene Männer und Frauen, die Erkenntnis durch den Heiligen Geist haben und ihren Platz in der Gemeinde finden, in Anbetung sind und danach rufen. Versucht es mit allem, was in euch ist, Sünder zu ihm zu bringen. Ihr wisst, wenn Gott es ist, wird es euch gelingen lassen und es in eure Herzen hineinlegen. Und ihr werdet die Unterscheidung haben. Wirket, saget nicht, ja, ich glaube, es ist die Wahrheit, das ist gut, Amen. Und geht nach Hause, sondern beginnt zu wirken. Ihr habt die Unterscheidung, ihr habt Unterscheidung. Wirket, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Wirket, solange die Tür noch offen steht. Wirket, solange noch solche Versammlungen gehalten werden können. Bringt eure Angehörigen mit herein, bringt sie in das Evangelium, holt eure Freunde, eure Nachbarn. Der Herr starb auch für diese Menschen. Und wir sollten besorgt genug um sie sein und wirken, bis unsere Hände wund sind. Sonst werden wir mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Wie das kleine Mädchen in Kentucky, das kürzlich dort in den Bergen starb. Es war eins von 8 Kindern. Ein Mädchen, etwa 12 Jahre alt. Ihre Schwestern und Brüder waren faul und wollten nichts tun. Die Mutter lag im Sterben durch die furchtbare Seuche, die Tuberkulose. Und das kleine Mädchen hat die Wohnung sauber gemacht, kochte und wusch und sorgte noch für die Mutter, während die anderen ihre Zeit mit Spielen und Schwimmen verbrachten. Dann starb ihre Mutter. Und das kleine Mädchen hat für eine ganze Zeit weitergemacht in dieser Arbeit. Und es hat so gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet, bis sie schließlich auch von einer schrecklichen Krankheit befallen war, weil es nicht genug zu essen hatte und der Leib des Mädchens brach zusammen, es lag im Sterben. Ein Sonntagsschullehrer kam zu ihr und sagte, bist du eine Christin? Sie sagte, ja, ich bin. Dann fragte er, welcher Denomination gehörst du an? Sie antwortete, ich gehöre zu keiner Denomination. Daraufhin sagte er, sage mir, wie in der Welt wirst du Jesus begegnen? Was wirst du ihm vorzeigen, zu welcher Gemeinde du gehörst? Sie antwortete, ich werde ihm nur meine Hände zeigen. Er wird es verstehen. Ich denke, das ist es, worauf er bei uns allen achten wird.
Er wird,
wenn diese Versammlung so sind, er wird unsere Hände anschauen, zu sehen, was sie dazu beigetragen haben. Geistliche Unterscheidung. Doch sie unterscheiden nicht den Leib des Herrn. Lasst uns beten. Wenn diese Hände beschäftigt sein sollten und ihr wisst, dass es so sein müsste, wollt ihr sie jetzt nicht zu Gott emporheben und ihn bitten, diese Hände zu beteiligen und in seinen Dienst zu stellen, während wir beten, hebt die Hände empor. Herr, schau auf all diese Hände und denke der meinen, auch auf die meinen. Ich möchte als ein abgearbeiteter Soldat kommen. Ich möchte nicht mit leeren Händen erscheinen. Ich möchte predigen, bis ich sterbe. Ich möchte sie ziehen und bitten, fasten und beten. Denn ich weiß, die Schatten der Nacht fallen ein. Und die Stunde ist sehr nahe, Herr. Öffne meine Augen, dass ich mehr die Zeichen deiner Wiederkunft sehe. Entflamme die Herzen dieser Menschen heute Abend durch große Wunder, die du verheißen hast. Wenn wir die Voraussagen der Welt hören und wie sündige Männer ausrufen, dass sie die Kapitalisten herausfegen werden, erkennen wir, dass sie die Bomben haben, um es auszuführen. Es bedarf nur irgendeines Fanatikers, der auf den Knopf drückt. Doch, oh Herr, lässt deine Gnade über uns walten, bis zu deiner Gemeinde bereit ist. Bereite alle, die heute Abend hier sind. Herr, stelle unser Herz in deinen Dienst. Zeige uns deine Gegenwart, denn wir glauben, dass du von den Toten auferstanden bist. Und unser Geist erkennt, dass du hier bist, als derselbe Jesus gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist hier in der Gestalt des Heiligen Geistes, um durch deine Gemeinde zu wirken, zu heilen und zu retten. Erhöre uns, Herr, während ich mich selbst und auch diese Leute, die im Namen Jesu des Sohnes Gottes weihe. Amen. Oh, wie groß ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Ich fühle mich ausgewaschen. Das war alles auf meinem Herzen und ich musste es sagen. Ich hoffe, ich habe meine Methodisten, Baptisten oder pfingstlichen Freunde nicht verletzt. Wenn ich es getan habe, es war nicht beabsichtigt. Ich möchte euch nur aufwecken und euch ein wenig schütteln. Wir sind am Ende und haben nicht die Unterscheidung des Leibes des Herrn, uns abzusondern und im Glauben zu stehen. Wenn es jemals eine Zeit gab, wo wir jeden Einzelnen von euch brauchten, dann ist es jetzt. Ich brauche euch und ihr braucht mich. Gott braucht uns alle. Lasst uns unsere Herzen und Anstrengungen zusammentun. Lasst nicht denken, ich gehöre zu den Nazarenern oder den Heiligkeitspilgern, Katholiken, Presbyterianern, Pfingstern oder was wir sind. Lasst uns Christen sein und den Leib des Herrn unterscheiden. So wie und die Arme ausbreiten füreinander, sogar nach den Sündern, um sie zur Herde hineinzubringen. Das ist mein demütiges Gebet. Der Engel, der nach Sodom kam, er kam, denn er war verheißen. Denkt daran, derselbe Engel kam. Jeder weiß, dass es Gott war. Es war nicht der Leib, denn der Leib war Staub. Ich sprach vor nicht langer Zeit mit jemandem darüber, dass es Gott war. Der Prediger sagte, oh nun, Bruder Branham, du glaubst doch nicht, dass dieser Mann Gott war. Ich sagte, er war Gott. Abraham sagte es. Er nannte ihn Elohim. Das ist der allmächtige Gott. Er und zwei Engel. Da meinte er, meinst du, dass er in einem Leibe wohnte? Ich sagte, das ist doch so leicht. Wir bestehen aus 16 Elementen. Petroleum, kosmisches Licht, Pottasche, Calcium. Gott brauchte nur von allem eine Handvoll zu nehmen und den lebendigen Odem hineinzunehmen und sagen, geh hinein, Gabriel, Michael, steige dort hinein. Und dann schuf er einen Leib für sich selbst. Und er sagte, nach allem, was ich gehört habe, ist Sodom reif, lass uns hinuntergehen und die Sache selber ansehen. Lass selbst hingehen. Abraham und die anderen haben bereits gepredigt. Jetzt aber wollte der Herr mit den beiden Engeln herunterkommen, um selbst zu sehen. Woher kamen sie? Wohin kamen sie? Zu den Auserwählten. Der eine blieb zurück bei Abraham. Und Abraham nannte ihn Elohim. Seht diesen Großbuchstaben L. Und seht nicht, ob es nicht selbst Gott, der Herr Jehova war. Er erschien im Fleischesleibe. Ihr begreift nicht, was Gott ist. Doch Gott vermag alles. Eines Tages werde ich nichts anderes sein als Asche. Doch er wird sprechen und ich werde wieder zum Leben hervorkommen. Er ist Gott. Meine Frau sagte vor nicht allzu Zeit zu mir, Billy, du bist ja fast glatzköpfig. Ich sagte, ich habe nicht eins von ihnen verloren. Sie sagte, wo sind sie denn? Sage mir, und ich sagte, sage mir, wo sie waren, ehe ich sie bekam, und dann werde ich dir sagen, wo sie auf mich warten, damit ich es wieder bekomme. Das ist stimmt. Nicht eines von euren Haaren wird verloren sein. Der Gott der Himmel überwacht alle Dinge. Er wird sagen, William Branham, komm hervor, und ich werde in seinem Bilde hervorkommen. Halleluja! Derselbe Gott ist durch den Heiligen Geist heute Abend in unserer Mitte. Und seine übernatürliche Herrlichkeit bestätigt ihn selbst durch die gleichen natürlichen Zeichen, die er getan hat. Wenn ein Weinstock heute Reben trägt, wird er auch morgen Reben tragen. Wenn es ein Weinstock ist, wird er alle Zeit Reben hervorbringen. Doch diese Dinge werden nicht in unser Intellekt und Verstand hineinkommen. Sie können nur durch den Heiligen Geist hineingebracht werden. Denn allein dieser Geist, der Heilige Geist, ist die Frucht, die in der Gemeinde bewirkt. Es ist das Leben Christi in uns. Derselbe Engel ist hier. Ein Zeugnis, ehe Sodom und Gomorra zerstört wurde. Und ehe es jetzt zur Zerstörung kommt. Nun lasst uns sehen, wie viele haben Gebetskarten. Hebt die Hände. 40 bis 50. Wie viele haben keine Gebetskarten? Hebt eure Hände. Nun dreimal so viel. In Ordnung. Ich fühle mich geleitet, etwas zu tun. Wir wollen zunächst die nehmen, die keine Gebetskarten haben. Die mit Gebetskarten kommen, vielleicht können auch kommen, aber mit der Unterscheidung, ohne Gebetskarten. Hebt die Hände noch einmal, damit ich sehen kann und eine Vorstellung bekomme, wer ihr seid. In Ordnung. Hier ist die Entscheidung. Glaubt ihr, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe? Glaubt ihr, dass ihr geistliche Unterscheidung habt, um zu erkennen, dass es die Wahrheit ist? Wir brauchen nicht hierher zu kommen. Ich bin kein Heiler. Ich bin nur ein Mensch, euer Bruder. Christus ist der Heiler. Wenn ihr ihn nur erkennen könnt, dass er hier ist. Nun, was eure Heilung betrifft, wenn er hier stünde und meinen Anzug tragen würde, könnt ihr euch nicht heilen, denn er hat euch schon geheilt. Er könnte nur beweisen, dass er Christus ist. Wie würdet ihr es wissen? Durch die Frucht des Geistes könntet ihr ihn erkennen. Welche Art von Leben brachte er vor? Was hat er getan, als er hier war, um es zu beweisen, dass er der Messias war? Als er sich Petrus, dem Johannes und dem Nathanael zeigte und zeigte ihnen, wer sie waren und woher sie kamen, das war sein Zeichen für die Juden. Das war der Abschluss ihres Zeitalters. Da war eine andere Klasse von Menschen, die schaute auch nach seinem Kommen. Das waren die Samariter, halb Juden, halb Heiden. Er sagte der Frau am Brunnen von ihren Sünden, und sie kannte ihn aufgrund dieses Zeichens als den Messias. Sie sagte, wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns alles sagen, wer bist du? Er sagte, ich bin's. Nun, er ging nicht zu den Heiden, nicht wahr? Denn die Heiden schauten nicht nach ihm aus. Wie viele glauben, dass Gott unendlich ist? Sicherlich ist er unendlich. Dann kann er hier nicht etwas sagen oder tun und an einer anderen Stelle etwas anderes sagen. Er muss ungerecht bleiben. Er muss das Gleiche tun. Wenn er einen besseren Plan hatte, hätte er von Anfang an diesen benutzen sollen. Aber wenn Gott auf den Plan trifft, etwas zu tun, dann wissen wir das Gericht, das er dann festlegt. Wenn ein Sünder jemals Gott angerufen hat und Gott ihn rettete ohne Verdienst, aufgrund seines Glaubens, muss er auch den nächsten Sünder retten und wiederum den nächsten und den übernächsten. Er muss in gleicher Weise tun, sonst tat er verkehrt am Anfang, als er den ersten Sünder rettete. Er muss das Gleiche tun. Er hat das Werk der Heilung bereits vollendet. Das Einzige, was ihr erkennen müsst, ist, dass er nicht ein Mythos ist. Er ist auch nicht ein historischer Gott. Er ist ein gegenwärtiger Gott. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für in Ewigkeit, genau gerade jetzt. Glaubt ihr, dass er hier ist? Könnt ihr das erkennen und unterscheiden? Ich möchte jetzt meinen Rücken der Versammlung zuwenden. Nun bete ich, dass der Heilige Geist bestätigen möchte, was ich heute Abend sagte, am Abschluss dieser Botschaft, dass dieselben Zeichen, von denen Jesus sagte, dass sie Sodom gegeben wurden, dieser Generation gegeben werden. So wie es war in den Tagen Sodoms, so wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommen wird. Dann erkennt ihr, welcher Geist hier ist. Nun, wer krank ist und keine Gebetskarten, wir werden uns um die Gebetskarten kümmern. Nun, ich kann euch nicht sagen, wer ist. Gott weiß es. Ich möchte nur jemanden finden. Mit der Heilige Geist, jeder von euch jetzt, fangt an zu beten und sagen, Herr, sei mir gnädig und hilf mir. Und hilf mir. Und seht, ob er es tun wird, wie er es versprochen hat. Ich achte nur auf sein Zeichen. Wie viele wissen, dass Jesus heute eine Feuersäule ist, die dem Volk Israel folgte? Er sagte, ich kam von Gott und gehe zu Gott zurück. Hat er das gesagt? Und als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war und ihm begegnete, was war er? Das große Licht, die Feuersäule. Er ist derselbe heute und der Heilige Geist Gottes. Der Leib Jesu sitzt zur Rechten Gottes auf seinem Thron im Himmel. Doch sein Geist ist hier auf Erden und vollendet und bringt sein Werk zum Abschluss. Und derselbe Geist, der in dem Leib Jesu Christi wohnte, ist derselbe Geist, der in dem Engel war, der nach Sodom und Gomorra kam. Glaubt ihr das? Derselbe, der die Kinder Israel leitete, derselbe Gott. Jesus sagte, ich bin der Fels, der in der Wüste war. Eure Väter haben Manna gegessen, sie sind tot. Doch ich bin das Brot des Lebens, was von Gott aus dem Himmel kommt. Ich bin das Brot, ich bin der Fels. Er sagt, du hast Abraham, du bist noch nicht mehr 50 Jahre alt. Er sagte, ehe Abraham war, bin ich. Er war, der ich bin. Dieses brennende Licht im Busch, das zu Mose redete. Er ist derselbe Jesus heute Abend. Das ist eine Erklärung, nicht wahr? Ich fordere alle Gläubigen heraus, dieses jeden Gläubigen dieses zu glauben. Diese kleine Frau, die dort sitzt mit der weißen Umrandung an ihrem Hut, hast du eine Gebetskarte? Bist du krank? Sind wir einander fremd? Gott kennt uns beide. Da ist ein Licht über der Frau, wenn ihr es sehen könnt. Es kreist direkt über ihr. Sie betete, stimmt das? Du hast keine Chance, hierher zu kommen, aber du hast gebetet, denn ich sehe unterhalb einen dunklen Schatten. Der Tod. Die Frau ist vom Tod überschattet. Sie hat einen Krebs. Glaubst du, dass Gott dich heilen kann? Krebs an der Brust. Und ich sehe, wie ein Arzt dich ansieht. Er hat dir gesagt, dass er es versuchen wird zu operieren. Und du sollst eine Operation haben. Und ich sehe, wie du von einer Plattform oder etwas anderem heruntergehst. Du bist eine Predigerin, eine Frauenpredigerin. Das ist so, spricht der Herr. Stimmt das, Frau? Was er sagte, stimmte das? Steh auf, wenn das stimmt. Nun, kannst du jetzt unterscheiden, dass dies derselbe Jesus ist, der dich berührt hat? Die Frau hat sein Gewand berührt, nicht mich, ihn. Ich kenne die Frau nicht, sie kennt mich nicht. Doch Gott kennt uns beide. Gott segne die Schwester. Ich sehe eine Frau in einer Vision, sie betet. Es ist eine junge Frau. Sie sitzt dort. Es ist etwas mit einem Baby. Sie hat das Baby nicht ausgetragen, es ist vorzeitig tot geboren worden. Die Frau kommt aus Kentucky, ihr Name ist Martin. Wo bist du, Frau Martin? Du hast ein gelbes Kleid an, das ist wahr. Stimmt das nicht, Frau? Steh zu deinen Füßen, wenn das so ist. Ich kenne die Frau nicht, aber Gott kennt sie. Dort ist sie. Gepriesen sei der Name des Herrn. Direkt hinter ihr sitzt eine Frau. Sie hat Hämorrhoiden. Und sie hat Schwierigkeiten in ihrer rechten Seite. Eine schwere Frau mit einem schwarzen Kleid an. Hast du eine Gebetskarte, Frau? Du hast keine. Du brauchst keine. Glaubst du, dass du dein Glaube etwas berührt hast? Du hast mich nicht berührt, du hast ihn berührt. In Ordnung, dann hebe deine Hand, in der du ein Taschentuch hältst, und empfange deine Heilung. Geh nach Hause und sei gesund in Jesu Namen. Seht dort, dort sitzt eine Dame mit einem bunten Kleid. Sie hat ihr Haupt gebeugt. Sie betet für ihren Vater. Er hat ein Leberleiden. Glaubst du, dass der Herr ihn heilen wird, Schwester? Glaubst du es? So kannst du haben. Frau, Frau, die du neben sitzt, was erfreut sich auf Aufmerksamkeit. Der Grund besteht darin, dass der Heilige Geist zu dir hinübergeht. Das stimmt. Du betest für deine Mutter und du überlegst, wie du sie morgen Abend zur Versammlung bringen kannst. Das stimmt. Du brauchst sie nicht zu sorgen. Lege die Hände auf und rufe den Namen des Herrn Jesus an. So wird sie gesund werden, wenn du es nur glaubst. Ich fordere euch auf, zu euren Glauben heraus. Wer ist noch hier, der glauben möchte? Wer hat keine Gebetskarte? Du, der hier vorne sitzt, glaubst du mir, Gottes Prophet zu sein? Ein Prophet ist ein Botschafter für ein Zeitalter. Glaubst du, dass ich Gottes Botschaft habe? Ja, ich kenne dich nicht, aber Gott kennt dich. Wenn Gott mich deine Schwierigkeiten wissen lässt, wirst du dann deine Heilung annehmen und glaube, dass es ist. Dann kannst du es dann unterscheiden. Wenn du den Geist jetzt berühren kannst, wenn ich mit dir rede, dann hast du deine Heilung empfangen. Wirst du es tun? Es ist deine Brust. Du hast eine verwundete Gewebe und daneben bist du ein Prediger. Das stimmt. Das ist so, spricht der Herr. Glaubt Gott. Ich werde euch meinen Rücken zuwenden. Betet. Seht, ob er derselbe Engel ist. Seht, ob es derselbe Gott ist, der seine Verheißung gab, als er seinen Rücken dort zum Zelt gewandt hatte. Betet von euch einige, dass der Herr Gott seinen Engel sendet, um wiederum beweisen, dass das Ende nahe ist, wie zu Sodom. O Herr, sende deinen Engel heute Abend. Gib die gleiche Unterscheidung, denn es ist deine Verheißung deines Sohnes. Lass es so geschehen. Eine Frau steht vor mir und sie leidet an einem Katarrh im Kopf. Sie ist dort zurück in dieser Richtung, denn ich fühle den Zug ihres Glaubens. Ihr Name ist Frau Willi. Wo ist sie? Lass es sehen. Dort hinten irgendwo. Dort ist sie. Ist das wahr, Frau, was gesagt wurde? In Ordnung, geh nach Hause und sei gesund. Habt Glauben an Gott. Nun, der Rest von euch betet. Lass es kund werden, dass du der Herr Gott bist. Da ist eine Frau, die steht vor mir, die betet in der Versammlung. Sie hat Komplikationen. Sie trägt ein rot-weiß kariertes Kleid. Ihr Name ist Frau Lake. Wo bist du, Frau Lake? Steh zu deinen Füßen, wenn man du bist. Gott segne dich, geh nach Hause und sei gesund. Dein Glaube hat dich gerettet. Das ist derselbe Jesus, es ist derselbe Engel. Habt ihr die Unterscheidung um den Leib? Dann unterscheidet den Leib des Herrn. Glaubt ihr, dass ich euch die Wahrheit sage? Glaubt ihr, dass Jesus, nachdem Christus Zeugnis abgelebt hat, wenn ihr das glaubt, erhebt eure Hände. Wie viele Gläubige sind hier? Dann bewegt eure Hände hin und her und dann glaubet mir als Gottes Propheten. Zweifelt nicht ein bisschen. Nehmt die Hände, die ihr zu Gott emporgehoben habt und legt sie neben jemand auf neben euch und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist alles, was er tun kann. Könnt ihr den Leib des Herrn unterscheiden? Könnt ihr unterscheiden, dass der Heilige Geist hier ist? Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, so wird es besser mit ihnen werden. Herr Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, Geber des ewigen Lebens, bewirke, dass der Satan einem jeden Gläubigen loslässt. Sie haben einander die Hände aufgelegt und sie glauben. Sie haben Glauben an Gott und sie glauben, dass du es tun wirst. O Herr, deine Worte können nicht versagen. Auch deine Verheißungen nicht, die du gegeben hast. Deine Verheißung lautet, wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, so wird es besser mit ihnen werden. Nun, Satan, du widerwärtiger Dämon der Unterdrückung, der du diese Menschen zum Staube hinunterschlägst, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dem Sohne des lebendigen Gottes, dass du diese Menschen loslässt. Komm raus aus ihnen im Namen Jesu Christi. Nun, legt die Hände aufeinander und betet das Gebet des Glaubens. Und wenn ihr verspürt, dass der Geist Gottes euch die Unterscheidung gibt, dass es Gottes Verheißung an euch ist, jeder von euch, der es verspürt, dass die Kraft Gottes sich in euch bewegt, steht auf eure Füße und empfangt eure Heilung. Ich gebiete euch im Namen Jesu Christi, dass jeder einzelne von euch, der glaubt, aufsteht und Jesus Christus als persönlichen Heiler annimmt. Kommt heraus, ihr aus den Rollstühlen, kommt heraus von den Tragbahnen, wo man sein mag. Steht auf, glaubt Gott im Namen Jesu Christi, seid geheilt. Dort stehen sie auf aus den Rollstühlen und von den Bahren und so weiter. Bruder Sullivan.